You have chosen the right club. You support the right club.
What a moment, what a season Arsenal are having.
Oh, fantastic goal, Mikhail Saka.
What a goal, Reece Nelson has won it for Arsenal.
This is my club, fucking love this club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Herzlich willkommen zu Episode 228 vom German Gunners Podcast, live aus Berlin. An diesem Montagabend in, ich möchte sagen, spätsommerlicher Atmosphäre sitzen wir hier in Berlin-Mitte und nicht am anderen Ende der Leitung wie sonst, sondern direkt neben mir Christian.
Ja, hallo, direkt vorm Auswärtigen Amt. Wer jetzt noch live vorbeikommen möchte.
Wir dachten, wir gehen in einen sicheren Bereich, damit wir hier auch ungestört arbeiten können und die Hintergrundgeräusche sind natürlich zu entschuldigen, wie das in so einem Stadtprojekt quasi ist, aber wir dachten, beim Auswärtigen Amt ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit für Autos am geringsten, aber so ganz kriegt man sie aus der Innenstadt ja nicht raus. Episode 228, wir wollten eigentlich mit euch ein bisschen auf die Champions League Partie am Dienstagabend in Lens blicken und die Aussagen auch von Arteta auf der Pressekonferenz einordnen. Da hat uns und auch dem Verein das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil Stand jetzt, kurz nach 21 Uhr, Arsenal weiterhin in London, in Luton am Flughafen oder kurz davor abzufliegen, aber es gab noch keine Pressekonferenz. Deswegen machen wir die Champions League-Vorschau ein bisschen kürzer gleich am Ende in dieser Episode und blicken vielleicht zu Beginn ganz kurz aufs Wochenende zurück. Da sich am Samstagnachmittag sonderliche Dinge ereignet haben. Unter anderem eine City-Niederlage bei den Wolves. Ein Kai-Havertz-Tor. Da stellt sich auch die Frage, was war wahrscheinlicher?
Ja, das Kai-Havertz-Tor, definitiv. Niederlage von City und United gleichzeitig, obwohl die United-Niederlage ja derzeit nichts Besonderes ist, aber City-Niederlage war schon ein dickes Ding und dann am Ende des Spieltages noch die Farce um die Wahrentscheidung im Spiel Tottenham-Liverpool. Das war natürlich alles ein Spieltag, der rundum eigentlich aus unserer Sicht gelungen war.
Weil wir eigentlich auch überhaupt nicht im Fokus stehen. Das war ziemlich, im Vergleich zu diesen anderen Ereignissen war es vergleichsweise sehr langweilig, was bei uns passiert ist.
Ja, also von daher, die ganze Journalie, die sich auf Kai Havertz stürzen wollte, musste seinen Plan nochmal ändern, nachdem man dann halt seltsame Entscheidung beim Tottenham-Liverpool-Spiel gesehen hat. Von daher, unterm Radar mit einem absolut optimalen Ergebnis und einem optimalen Spieltag eigentlich für Arsenal.
Passt so ein bisschen bisher zu der, ich will jetzt nicht sagen, zu der Zeit von Havertz bei uns, weil wir haben das ja auch in etlichen Episoden auch schon analysiert, wir die deutlich positiver sehen als so manche andere, aber dann trifft er mal und die Reaktion der Fans insbesondere, aber auch des Teams und auch des Trainerteams nach dem Spiel waren ja schon außergewöhnlich. Das sieht man, glaube ich, so häufig in der Premier League und bei einem Premier League-Verein nicht. Sind dann aber doch sehr schnell auch unterm Radar in der Tat gewesen, weil Spurs-Liverpool dann direkt danach für die Schlagzeilen gesorgt hat. Stellt sich jetzt die Frage, war das sozusagen der große Durchbruch? Aus meiner Sicht ist es gar nicht so relevant, ob er das jetzt wirklich auch war, weil ich fand, Havertz hat auch am Samstag in Bournemouth wieder ein gutes Spiel gemacht. Ist halt die Frage, ob man einen Spieler wie ihn nur an irgendwie Toren und Assists messen muss oder nicht an dieser eher dienlicheren Funktion, die er für die Mannschaft hat. Das Problem ist halt, dass die wenigsten diese dienliche Funktion, glaube ich, sehen und das meiste dann doch eben an den Toren festgemacht wird.
Ja, und unterm Strich hast du bei dem Offensivspieler natürlich immer so ein bisschen das das Thema, dass die Tore natürlich irgendwo im Fokus stehen. Aber schlecht gespielt hat er in den Partien vorher sicherlich auch nicht. Mannschaftsziel nicht gespielt, Räume gerissen. Es macht halt dann einen großen Unterschied, weil wir auch schon gesagt haben, dass er wahrscheinlich auch einfach mal einen Treffer braucht. Deshalb war das, glaube ich, auch von Ødegaard eine gute Aktion, ihn nach vorne zu schicken. Auch in Anführungsstrichen eine mutige Situation, weil du bei einem Stand von, ich glaube damals war es 2-0, kurz nach der Halbzeit natürlich damit den Deckel drauf machst. Und das, was wir eigentlich in den letzten Episoden besprochen hatten, dieses Killen der Mannschaften bei einer guten Performance, die wir haben, eigentlich dann perfekt eingeleitet hast mit dem 2-0 kurz vor der Halbzeit und mit dem 3-0 direkt nach der Halbzeit auch dann sämtliche Gegenwehr eigentlich direkt im Keim erstickst. Und von daher von Ødegaard eine gute Aktion im Blick auf Teambuilding, halt aber auch eine mutige Aktion zu sagen, wir machen das, wir haben das Vertrauen in dich und du wirst den Elfmeter gut verwandeln. Und wenn man die Reaktion der Mannschaft danach gesehen hat, hat man auch gesehen, dass das, glaube ich, eine Sache war, die auch der ganzen Mannschaft unterm Strich auch super wichtig war. Ne?
Ja, und ich meine, er ist ja auch ein sicherer Elfmeterschütze, weil im Community Shield hat er ja auch schon getroffen. Und wahrscheinlich geht es auch momentan nur so, dass er die Tore erzielen kann, weil die Partie in Bournemouth dann halt auch wieder gezeigt hat, dass er so ein... Er spielt schon einen offensiven Part, aber er spielt jetzt halt nicht diesen offensivsten Part, den wir eigentlich immer angenommen haben. Also auch die Diskussion, wo sehen wir ihn eigentlich? Die Debatte darüber, ist er eigentlich sozusagen die klassische Neun, spielt der Mittelstürmer? Er spielt jetzt eigentlich aus meiner Sicht eher so eine Art Bindeglied zwischen Ødegaard und Nketiah Jesus. Er so linksorientiert, aber auch aus meiner Sicht schon mit der Aufgabe auch, Tempo-Gegenstöße des Gegners gegebenenfalls zu unterbinden, wenn Declan Rice halt nicht in der richtigen Position gerade mal ist, wo er sein soll. Und das hat auch gut funktioniert, weil, gut, Bournemouth war jetzt kein Offenbarungseid von der Performance der Mannschaft, aber die wenigen Gegenstöße, die sie mal gehabt haben, wurden halt gut von uns unterbunden. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von Havertz, zu sorgen halt, dass da im Mittelfeld A die Räume eng sind für den Gegner und zum anderen halt auch solche Gegenstöße zu verhindern. Und das hat er jetzt schon ein paar Mal gut gemacht, auch beim Sieg im Ligapokal ja in Brentford. Ich glaube einfach, er musste mal 3, 4, 5 Spiele am Stück quasi auch spielen und performen, weil er auf der anderen Seite auch ein Spieler ist, der dem offensichtlich immer noch das Selbstvertrauen fehlt. Und wenn du halt mal 90 Minuten gut spielst und dann bist du halt eine Woche wieder nicht dabei wegen Rotation und so, ich glaube, das ist auf Dauer dann auch nicht die richtige Lösung. Also deswegen war es, glaube ich, schon von Arteta richtig zu sagen, okay, gut, du spielst Ligapokal und ich bringe dich quasi dann auch im Ligaspiel direkt wieder. Klar, die mögliche Verletzung von Fabio Vieira könnte da ein bisschen auch in die Karten gespielt haben, aber aus meiner Sicht musst du dann Havertz auch am Dienstagabend jetzt in Lens auf alle Fälle bringen. Einfach um diesen, ich sage jetzt mal, Aufwärtstrend oder sagen wir mal Stabilisierung der Leistung halt zu verfestigen.
Ja, es nicht zu unterbinden halt. Insgesamt war es ja sowieso eine sehr interessante Konstellation, weil wir ja viele von den Spielern, die wir eigentlich als möglichen Ausfall noch verletzungsbedingt verortet hatten, auch schon kurz vorher, dann eigentlich am Samstag gesehen haben. Also Stichwort Declan Rice, Stichwort Saliba und das war schon, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt halt auch, dass wir in Bournemouth so aufgetreten sind, dass wir die Formation gut spielen konnten, dass wir eine starke Möglichkeit hatten, von der Bank dann noch zu rotieren nach den entsprechenden Toren und dass wir es im Endeffekt auch das, was Spiele gegen Mannschaften wie Bournemouth auswärts halt dann auch notwendig machen. Klar kann man jetzt sagen, Bournemouth war jetzt nicht der Offenbarungseid. Andererseits haben sie im Liga-Pokal dann mal wieder Morgenluft geschnuppert und hatten halt auch gewonnen und stehen halt mit dem Rücken zur Wand. Und das bei einer Saison, die ja noch nicht so alt ist, macht es halt auch nicht einfach. Und die Spiele musst du halt dann eben gewinnen. Und ich meine, wer hätte gedacht, dass City bei den Wolves verliert, ist halt, ja, so eine Sache, wo man immer sagen kann, ja, so schnell kann es gehen. Ja? Also ich glaube, vor einer Woche...
Genau, und ich meine, sie haben ja auch letztes Jahr oder letzte Saison bei uns ganz gut gespielt. Klar, es ist nicht mehr 1-1 die Mannschaft aus der letzten Saison, Das ist auch klar. Trainer, anderes System, Abläufe funktionieren nicht so ganz so gut. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht musst du halt auch auswärts, das haben wir auch ganz häufig besprochen, der Schlüssel ist, dass du in der ersten Halbzeit die Tore machst, aus deiner Überlegenheit die Tore machst. Und wenn du dann als, ich sag jetzt mal, selbst Bournemouth hat ja relativ abwartend gespielt, aber zum Beispiel Everton ja auch in dem Auswärtsspiel davor. Solange du quasi als Heimmannschaft gegen uns das 0-0 hältst, bist du in einer ganz bequemen Position. Wenn du halt relativ früh in der ersten Halbzeit in Rückstand gerätst, dann spielt dir das als Gästeteam immer in die Karten, weil, ich meine ganz ehrlich, als Heimmannschaft mit einem 0-1 oder 0-2 hinten und du stellst dich hinten rein und lässt den Gegner kommen, das bringt ja nichts. Ne? Also da bist du sozusagen als Bournemouth oder Everton dann auch gefordert. Ob du dann halt 2-0 verlierst oder 3-0 oder 1-0, ist im Endeffekt egal. Und das gibt uns dann auch wieder die Räume und das muss man auch dann sagen, die Situation zum 2-0, 3-0 sind ja im Endeffekt nach Kontern passiert, beziehungsweise nach Gegenstößen von uns, wo wir Platz hatten, wo halt Bournemouth aufgerückt war und wo dann halt Überzahl in Ballnähe von uns war oder wir halt die Gelegenheit hatten, bei einem Spieler halt in Form von Ketja steil zu schicken, der dann halt nur mit einem Foul gestoppt werden kann. Aber diese Räume und diese Schnittstellenpässe, die konnten wir halt in den bisherigen Auswärtsspielen ja auch kaum spielen, weil wir halt immer bei 0-0 den Gegner hatten, der halt mit 8 Mann noch vorm Strafraum stand.
Naja, du musst die Räume gerade dadurch halt selber schaffen und das spielt halt dann in einem System mit technisch guten Spielern, mit einer Offensive, die halt dann auch mit Ballbesitz super schnell umschalten kann, extrem in die Karten. Das ist halt das Wichtige. Du musst aus dieser Spielkontrolle halt Kapital schlagen und das eben, wie gesagt, relativ früh am besten, sodass sich dann halt diese Räume öffnen. Und es wird immer eine Situation sein, in denen Top-Mannschaften, wenn sie auswärts agieren und nicht gerade bei anderen Top-Mannschaften spielen, immer diese Konstellation haben, dass du einen Gegner hast, der dann auch abwartet und erstmal defensiv gestaffelt steht und das auch eine Situation ist, die das eigene Publikum gegen einen entsprechenden Gegner auch dann akzeptiert und dann nicht unruhig wird, sondern halt eher darauf hofft, okay, wir halten das lange, wir gucken und dann machen wir einen Lucky Punch, eine Standardsituation oder irgendwas in der Art, womit du dann halt das Spiel am Ende gewinnst und dann der König bist und sagst, am Ende hast du alles richtig gemacht. Und genau die Situation gilt es halt zu vermeiden und zu gucken, dass du dann halt mit entsprechend guter Spieldominanz im ersten Drittel der ersten Halbzeit dann halt schon daraus Kapital schlägst. Und das haben wir in der Partie wirklich exemplarisch gut gemacht, hatten das bisher nicht so gut gemacht und auch insbesondere diesen zweiten Faktor, die Spiele dann halt relativ schnell auch dann wirklich einen Deckel drauf zu machen, zu entscheiden, um dann die Ruhe zu haben, es einfach mit der technischen Überlegenheit zu Ende zu spielen und dann halt auch Spieler rauszunehmen, wieder zu schonen, die Rotation zu forcieren, einfach aus dem Ergebnis heraus. Und das war, glaube ich, eine Blaupause an der Stelle aus dem Bomberspiel, die man sich, glaube ich, für viele Partien in der Zukunft wünschen kann.
Stichwort technische Überlegenheit. Ich glaube, das einzige Rezept, was Bournemouth ja quasi hatte, war hoch zu pressen. Mit 3-4 Spielern, nicht die ganzen 90 Minuten, aber überwiegend in der ersten Halbzeit. Und da konnte man dann halt sehen, dass wir auch mit Reihe im Tor mittlerweile den Torhüter haben auch und auch die Spieler mit dem Selbstvertrauen, sich da relativ problemlos rauszubefreien. Also Sinchenko ein großer Part gewesen. Dieser eine Clip geht ja, glaube ich, auch gerade so ein bisschen rum, wo Raya den Ball durch die Mitte spielt und Sinchenko quasi einläuft. Und dann hatten wir halt sofort Überzahl und spielen es eigentlich auch gut zu Ende über Saka und White, aber dann fehlt halt der Spieler in der Mitte so ein bisschen. Das ist das eine klar. Und das zweite ist natürlich, ich glaube, es wäre schwieriger geworden, wenn wir personell nicht so ausschöpfen konnten, wie wir es dann gemacht haben. Fairerweise muss man aber natürlich auch sagen, dass jetzt die Verletzung oder sozusagen, ich sag jetzt mal, das Angeschlagensein von Rice, Saliba und auch Saka, das waren ja in dem Sinne keine schwerwiegenden Verletzungen, irgendwelche Muskulaturen oder so, sondern meist irgendwie, naja, keine Ahnung, halt ein Schlag oder so, wo man halt einfach, wo man einfach hoffen muss sozusagen, dass das dann irgendwie abheilt, weil in dem Sinne keinerlei schwere Verletzung, zeigt aber auch, dass man nicht mehr darauf hören darf, was Arteta auf der Pressekonferenz sagt. Wobei im Endeffekt hat er ja nichts Falsches gesagt. Er hat einfach gesagt, sie haben nur nicht trainiert. Ja, aber das heißt ja nichts. Ich meine, die müssen in dem Sinne ja nicht im Training sein, sondern die können sich ja auch in der Fitnesshalle aufhalten, ja. Fitnesszustand. Und ich meine, zur Not bringst du die halt auch. Und sagen wir mal so, wir haben jetzt am Samstag kein System gespielt, was den Spielern völlig neu war.
Ja, offen gestanden, er hat halt gesagt, dass sie ja halt bis zu dem Zeitpunkt nicht trainiert hatten und in der letzten Einheit er sich dann halt nochmal ein Bild verschaffen wollte.
Ja, und aber er meinte, ob Saka fehlt, a possibility. Ja, naja, klar, was also soll er sagen?
Zugegebenerweise war es aber wirklich so, dass ich persönlich nicht mit der Rückkehr oder dem aller Spieler gerechnet hätte. Also das war dann schon interessant, als dann Freitagabend so die ersten Bilder rumgingen, als Arsenal dann mit dem Vereinsbus in Bournemouth vorfuhr und man dann die ganzen einzelnen, eigentlich abstinenten Spieler dann durchaus aus dem Bus steigen sah mit Trainingsanzug und in voller Montur. Das war dann halt schon so ein Zeichen, wo man dachte, okay, das kann was werden. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Zeichen, weil die Liga verzeiht die halt relativ wenig, insbesondere bei nicht nur dem Gegner wie City, aber klar, halt auch mittlerweile mit einer starken Mannschaft von Liverpool, leider mit einer Mannschaft von Tottenham, die konsequent punktet, oder auch einer Mannschaft aus Brighton, die halt auch sehr gefährlich ist und ja, diesen Spieltag tatsächlich, das haben wir am Anfang, glaube ich, völlig vergessen zu erwähnen, auch der unter die Räder gekommen ist bei Aston Villa. Aber insgesamt ist halt die Punkteausbeute einiger Mannschaften im Vergleich zur letzten Saison im oberen Bereich natürlich schon erheblich gestiegen. Und dann musst du halt eigentlich konsequent halt immer, wie gesagt, dreifach punkten, weil du ansonsten das Ziel oben realistischerweise um den Titel mitzuspielen nicht realisieren kannst. Und dann sind halt auch Partien bei Bournemouth halt unfassbar wichtig.
Und auswärts das nächste Spiel zu null quasi.
Ja.
Crystal Palace, Everton, Bournemouth, habe ich was vergessen? Ich glaube, das war und Brentford, wenn man es in dem Sinne im Ligapokal so sehen will. Ist auch eine Qualität. Gabriel Saliba, auch ging ja lange die Diskussion so ein bisschen rum zu Saisonbeginn, warum spielt Gabriel nicht? Ich denke, in der jetzigen Konstellation die 1A Innenverteidigung. Und gut, man muss fairerweise sagen, Raya hatte eigentlich in allen Auswärtsspielen kaum Gelegenheit bisher, sich auszuzeichnen. Es bleibt aber dabei, dass er noch einmal eine etwas andere Präsenz hat als Ramsdale. Ich würde jetzt aber auch mal behaupten, dass in so einem Spiel auch Ramsdale nicht so viel falsch gemacht hätte.
Wo man ja sagen muss, im Spiel in Brentford Ramsdale auch sehr viel versucht hat zu zeigen, ja. Auch bezogen auf Torwartspielen mit dem Fuß. Das war, fand ich, auch sehr auffällig. Dass er viel versucht hat, im Endeffekt genau diese Themen halt auch aufzugreifen. Viel Spieleröffnung, präzise kurze Zuspiele gezeigt hat. Also genau auch diese Attribute einmal auch irgendwie sichtbar zu machen. Aber ja, ich glaube, dass was wir halt auch in den ganzen letzten Ausgaben schon diskutiert haben, ist es nicht diese vorgeschobene Torwart-Rotationsdiskussion von Arteta, sondern wahrscheinlich tatsächlich eher doch mal der Wechsel der Nummer 1 zumindest, was halt den Ligabetrieb angeht. Wollen wir mal gucken, was morgen im Champions-League-Bereich passiert. Aber ja, ich glaube, zwei Torhüter dieser Klasse sind nie verkehrt, unterm Strich gesehen.
Offensiv lief es ganz gut, vielleicht ein, zwei Sätze noch zu Saka erneut. Eigentlich hätte er wahrscheinlich 90 Minuten gespielt, wenn er nicht noch einen Tritt bekommen hat. Tor wieder gemacht. Ja, ich meine, keine Ahnung, gibt es einen besseren Rechtsaußen momentan? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht in der Liga. Ich glaube, er ist halt,
sich so ein bisschen Sorgen machen, Stichwort Belastung. Die Saison wird relativ lang. Er hat ja angeblich auch immer dieses chronische Achillessehnenproblem. Bei der Nationalmannschaft lässt er immer irgendwelche Trainingseinheiten aus. Jetzt ist er wird halt, keine Ahnung, auch das, ich meine, gut, Schiedsrichterleistung am Wochenende in in UK waren ja eh Thema, aber die Art und Weise, wie er bearbeitet wird und wie wenig Fouls er gegen sich gepfiffen bekommt, ist absurd.
Absolut.
Da muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Also gut, die Frage ist halt, wie stellt man dann auf, wenn er mal nicht spielt? Aber ich meine, Arteta sagt halt, wenn der fit ist, muss er halt spielen. Die Frage ist ja auch gar nicht, ob er spielen kann, sondern dass man ihn auch einfach mal schont und sagt, okay, gut, vielleicht ist es jetzt ein Samstagnachmittag, wo wir ihn halt nicht zertreten benötigen zurück.
Optimalerweise halt gibt es irgendwie Pausen in Pokalwettbewerben, sprich League Cup, FA Cup, je nachdem. FA Cup natürlich vom Gegner abhängig. League Cup, glaube ich, wäre es fast egal, welcher Gegner kommt. Da würde ich ihn immer schon. Und dann natürlich, wenn du eine Konzeption hast wie am Wochenende, dass du ihn halt dadurch früher rausnehmen kannst, ja? Dass du ihm dadurch halt dann wieder Regenerationsphasen gibst. Aber ansonsten ist es so wie mit allen, ich sag mal, Topstars, die einfach spielen. Also De Bruyne spielt ja auch immer, also außer er ist jetzt verletzt, ne? Oder ein Gündogan hat auch immer gespielt. Also das sind so Sachen, die kannst du dann nicht verhindern, wenn du natürlich eine gewisse Klasse hast, die sich dann halt zeigt, dann wirst du auch immer gewählt werden als der Spieler, der als erstes gewissermaßen auf dem Spielbogen steht für den eigenen Trainer. Und es ist ja auch in gewisser Weise okay. Und es muss ja auch so sein, dass du deine besten Spiele halt bringst, um halt auch die optimale Möglichkeit zu haben, siegreich den Platz zu verlassen. Und am Strich musst du natürlich aber trotzdem auch gucken, dass du eine gewisse Belastungssteuerung hinkriegst. Meiner Meinung nach kann die aber nur über die Pokalwettbewerbe kommen.
Zumal jetzt sich andere Spieler auch nach und nach, ich sage jetzt mal so ein bisschen ranrobben an die erste Elf. Reece Nelson hat Spielzeit bekommen, Emile Smith-Rowe hat Spielzeit bekommen, hatte einige gute Chancen, macht das Tor aber nicht. Fabio Vieira eigentlich, will ich nicht sagen, gesetzt jetzt, aber auch nochmal auf einem anderen Level als noch in der letzten Saison. Jesus kann auf dem linken Flügel spielen, das heißt, theoretisch, wenn er wieder fit ist, könnte Martinelli ja auch rechts spielen. Mhm. Es gäbe ja also genug Alternativen auch. Ihr seht, wir sind hier mitten in Downtown Berlin, es ist Abend vorm Feiertag, man hat hier einfach seine Ruhe nicht. Es ist einfach, ja. Motorräder hier, Feuerwehrautos da hinten, es könnte alles so still und idyllisch sein.
Ja, aber die Situation oder die Möglichkeit konnten wir jetzt hier nicht liegen lassen, ohne euch hier mit einem Podcast frisch zu versorgen. Von daher müsst ihr den Background Noise einfach mal ausblenden.
Aber um zum Thema wieder zurückzukommen, es ist ja auch offensiv jetzt deutlich mehr Auswahl als noch vor, sagen wir mal, 5-6 Monaten.
Ja, die Möglichkeit halt der, ich sag mal, nennen Sie mal so Ersatzspieler, hat sich halt extrem verbessert in puncto Qualität, Verfügbarkeit.
Also aber auch Anzahl.
Genau, Smith-Rowe ist halt jetzt wieder völlig verfügbar. Man sieht, er hat in Brentford meines Erachtens eine sehr gute Leistung gebracht unter der Woche. Er ist erst dran. Er war auch sehr geknickt, dass er kein Tor gemacht hat nach der Partie jetzt in Bournemouth. Also es zeigt, er ist gallig auf Liga-Einsätze oder auf Einsätze generell. Das ist super wichtig und ich glaube, da kann man drauf bauen. Fabio Vieira hat meines Erachtens einen Extremsprung gemacht zu dem, was er in der letzten Saison gezeigt hat und auch nochmal an Selbstbewusstsein getankt und auch Reece Nelson sollte man sicherlich nicht völlig abschreiben. Ja? Matchwinner halt am vergangenen Mittwoch in Brentford. Also das sind alles so Themen, da musst du halt in der Breite halt eben gut aufgestellt sein und das gilt halt auch für Spielerbereiche, wo du halt scheinbar eine Menge Auswahl hast.
Genau, also meine, ich will nicht sagen Besorgnis nicht, aber meine Ansicht ist ja nur, weil er fit ist, muss er nicht immer zwingend spielen, weil du musst halt auch gucken, ob man, kannst du ihm jetzt sozusagen eine erneute Saison irgendwie mit 75 spielen oder so zumuten, ja, so viel werden es ja nicht sein, aber irgendwie 50 vielleicht. Gerade auch vor dem Hintergrund, wo er halt herkommt, ne, mit den Einsätzen. Ich glaube jetzt 86 oder 87 Ligaspiele in Folge mittlerweile. Ist halt auch so ein bisschen die Frage, irgendwann ist das Risiko dann auch vielleicht zu hoch.
Ja, genau. Wird sein. Also von daher, wichtiges Thema Belastungssteuerung, müssen wir halt die nächsten Wochen und Monaten definitiv im Auge behalten.
Genau, wahrscheinlich nicht geschont wird er am Dienstagabend in Lens und dann auch am kommenden Sonntagabend oder Nachmittag gegen Manchester City. Das Spiel gegen City, ja, ich meine, dadurch, dass es so früh in der Saison ist, hat es aus meiner Sicht überhaupt keine größere Auswirkung auf die Tabelle, sondern eher, glaube ich, so ein bisschen, es ist eine Standortbestimmung, wo beide Mannschaften stehen. Da können wir aber die Tage dann in Ruhe nochmal drauf zurückblicken. Erstmal ist Lens in der Champions League am Dienstagabend, 21 Uhr ist Anstoß. Ja, ich glaube, wir können ganz großen Schritt nach vorne schon machen in dieser Gruppe nach dem Auftaktsieg gegen Eindhoven und auch dem unentschiedenen Parallelspiel zwischen Lens und Sevilla. Kannst du ja eigentlich mit einem Auswärtssieg jetzt, wenn es gut läuft, auf 6 Punkte gehen und da einen guten Schritt machen Richtung Achtelfinale schon. Deswegen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Arteta jetzt so viel rotiert, auch vor dem Hintergrund, dass das nächste Ligaspiel halt erst Sonntag ist. Ich habe gerade gesehen, Team News sind jetzt doch dahingehend zumindest so weit offiziell, dass Arteta wohl übers Telefon mit Journalisten gesprochen hat und die PK abgehalten hat. Ja, ich glaube, die Personalsituation hat sich in den letzten 2 Wochen doch wieder schlagartig verbessert. Eigentlich nur noch Martinelli und Timber fehlen. Bei Martinelli, ja, habe ich jetzt gelesen, soll wohl am Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ich bin mir relativ sicher, dass man ihn für City nicht bringen wird, einfach als Vorsichtsmaßnahme und auch vor dem Hintergrund, über den wir gerade gesprochen haben, mit, dass wir eigentlich genug Alternativen haben und man halt sagt, nutzt die anschließende Länderspielpause, um richtig fit zu werden. Thomas Partey ist aber im Mannschaftstraining zurück, trainiert jetzt seit 3-4 Tagen wohl schon mit laut Arteta. Da würde ich natürlich sagen, so ein Champions-League-Einsatz für 20, 25 Minuten, um ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, würde sich anbieten. Ansonsten meine Prognose, weiß nicht, wie du es siehst, würde ich sagen, dürfte das Team doch ziemlich ähnlich sein von dem, das am Samstag gestartet ist.
Ja, ja, also ich glaube auch, dass diese ganze Thematik...
Man muss auch sagen, dass wir uns Samstag nicht verausgabt haben.
Ja, das auch natürlich, aber auch, dass diese Thematik Gruppensieg vielleicht schnell oder wenn wir mal weiterkommen, schnell in gewisser Weise zu sichern, auch im Hinterkopf des Trainers ist, also auch vor diesem Hintergrund dessen, dass man dann vielleicht im Rahmen der letzten Champions League Gruppenspiele dann auch schon mal besser oder mehr rotieren kann, als man es tun würde, wenn es noch auf Messerschneide wäre. Also deshalb wird das Spiel in Lens jetzt, glaube ich, auch bei dem doch ja tabellarisch in Frankreich auch, glaube ich, meines Erachtens sehr gut stehenden Gegner schon so sein, dass wir da mit einer vollen Kapelle auflaufen werden, die sich halt wirklich orientiert an den Aufstellungen der letzten Wochen, sprich eben auch ja, die beste Formation halt aufrufen lässt, ohne dass wir da großartig in irgendein Risiko gehen. Und auch die Thematik, dass wir da jetzt verspätet abreisen, das war jetzt gerade ja schon wieder Thema überall, nicht optimale Vorbereitung etc. pp. Also ich glaube, trainiert haben sie heute ja ganz normal noch in London und kommen sie gegebenenfalls 1 oder 2 Stunden später ins Bett, in Anführungsstrichen, aber den Ablauf wird es so unfassbar meines Erachtens dann nicht beeinflussen, dass man da einen großen Nachteil drin suchen kann. Ich meine, wer es möchte, kann es ja sicherlich tun und man wird es vielleicht auch im Nachgang vielleicht noch kommentieren, teamseits, aber das sind halt Dinge, die können halt immer passieren und die können halt in der Anreise halt immer ein bisschen dazwischen kommen. Von daher sollte sich das dann für morgen Abend doch noch ausgehen.
Ich denke auch, man darf Lens, glaube ich, nicht unterschätzen, auch wenn sie jetzt nur irgendwie 7 Punkte nach 7 Spielen haben und da relativ weit unten vor sich rumdümpeln, haben aber die letzten 2 Ligaspiele gewonnen, sind also so auf dem aufsteigenden Ast. Und also von daher dürfte man sich, glaube ich, nicht blenden lassen, weil wir wissen, wie wichtig es ist, wenn du mal so ein bisschen in den Lauf kommst und wenn du halt 2 Spiele gewinnst, ist das ja zumindest schon eine Stabilisierung. Andererseits muss man halt auch sagen, eine Mannschaft, die extrem wenig Tore schießt in der Liga und auch in der Champions League. Deswegen, ja, aus meiner Sicht muss man so ein Spiel schon ähnlich angehen wie auch die Auswärtsspiele in der Premier League zuletzt und idealerweise auch relativ früh in Führung gehen. Und im Endeffekt musst du mit dem Anspruch, den wir haben, musst du dieses Spiel da auswärts gewinnen. Was aber nicht einfach werden wird, Atmosphäre, Wettbewerb etc. Ich meine, Champions League Auswärtsspiel haben die meisten auch noch nicht. Ne? Also es ist nochmal eine etwas andere Atmosphäre. Auch zu Hause mag das vielleicht ein bisschen einfacher sein. Auswärts vielleicht ein bisschen schwieriger. Grundsätzlich würde ich aber auch sagen, mit der in der Verfassung, in der wir sind und in dem Zustand, in dem die meisten Spieler sind und insbesondere die Startelf, würde ich jetzt auch sagen, muss man eigentlich relativ souverän von der Brust wegspielen. Eigentlich.
Ja, ist auch zumindest auch ein Gegner, der halt nicht so präsent ist, was die Auftritte in der Champions League angeht. Ich meine, wir waren jetzt lange auch nicht dabei, aber Lens ist jetzt nicht die Mannschaft, die einem aus der französischen Liga direkt in den Kopf schießt, wenn es darum geht, internationale Auftritte.
Aber haben auch ein Champions League Heimspiel jetzt, also das kann ja auch ein bisschen eine Euphorie sein.
Genau,
wir haben
das letzte
vor 2 Wochen gesehen bei uns.
Ja, es wird sicherlich kein leichter Auftritt und wir werden da eine super Leistung abrufen müssen, um da halt die 3 Punkte mitzunehmen. Ich glaube, das ergibt sich allein aus dem Champions League Format. Da haben wir keine Spiele mehr, die jetzt eigentlich so mit 3 Punkten locker ausgehen und sich irgendwie so kaum verausgaben muss. Ich glaube, dass die Zeiten lange vorbei sind, aber trotzdem musst du eigentlich, wenn du sagst, du möchtest diese Gruppe gewinnen oder zumindest weiterkommen, in Lens was holen und den Anspruch wird man auch haben und ich glaube auch nicht, dass man in irgendeiner gewissen Art und Weise anders spielen kann. Also man kann sich ja schlichtweg nicht in der Herangehensweise jetzt grundsätzlich irgendwie verändern. Und eine Mannschaft von Arteta mit dem System an sich wird jetzt auch nicht plötzlich sich hinten reinstellen. Also das von der Taktik und von dem, was man halt sich vornimmt, so oder so ähnlich gestaltet sein wird. Und da ist es sicherlich auch ein Vorteil, dass du in der Premier League eine hohe Qualität auch hast, was die ganze Liga angeht, sodass du dann nicht einen Abfall an Qualität oder halt einen zu hohen Sprung aus der anderen Sicht halt an der Qualität in die Champions League hast. Also von daher wird die Mannschaft das so gestalten, wie sie es halt in den letzten Partien, glaube ich, immer gemacht hat.
Aber wir sind uns einig mit der Aufstellung erstmal weitgehend die beste Elf und dann so ein bisschen in der Hoffnung auch zu gucken, dass man vielleicht den einen oder anderen Spieler von der Bank wieder bringen kann, um das Ganze, ich sag mal, nach Hause zu rotieren.
Wäre eine Wunschvorstellung.
Im Idealfall läuft es so.
Absolut.
Und man muss auch sagen, jetzt schon mit Blick aufs nächste Wochenende, wir müssen noch mal gucken, wie wir genau agieren, ob wir vorausblicken aufs Spiel oder zurückblicken oder beides, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Aber City am Mittwoch erst dran und in Leipzig.
Ist natürlich ein anderes Kaliber insofern, dass du
nicht ganz so viel rotieren kannst vielleicht und vielleicht Leipzig ein bisschen
mehr.
Leipzig
noch eine übelste Rechnung aufnimmt.
Ja, und halt auch noch ganz, ganz gut in Form ist.
Genau, 2-2 gegen die Bayern am Wochenende. Ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Push, dass man zeigt, okay, wir sind auf dem Niveau da, was Leipzig angeht. Und bin ich durchaus gespannt, wie City auch mit den 2 Niederlagen jetzt hintereinander umgeht. Nach der Niederlage gegen Newcastle im Ligapokal und jetzt bei den Wolves. Ich weiß gar nicht dran, wenn die das letzte Mal 3-mal hintereinander verloren hätten.
Also weiß gar nicht, ob es das schon gegeben hat unter Guardiola. Zeigt aber eigentlich nur, dass du eigentlich nichts für bare Münze nehmen kannst und du musst dir eigentlich jede 90 Minuten jeden Sieg hart erarbeiten. Und klar, manchmal sind wir vielleicht auch ein Tick zu kritisch insgesamt, was Arsenal betrifft. Aber wenn du halt irgendwie relativ souverän 1-0 in Everton gewinnst und dein Torwart kaum was halten muss, dann kann das so schlecht nicht gewesen sein, zum Beispiel. Und Ähnliches gilt natürlich jetzt auch für das 4-0 in Bournemouth, weil Raya musste, glaube ich, einen Ball halten in der ersten Halbzeit, einer im Nachgreifen. Mhm. Deswegen kann man immer sagen, ja, der Gegner ist schlecht und die sind nicht in Form. Das mag auch sein, aber grundsätzlich, das würde ich halt immer stärker ins Gewicht mit reinbringen, ist es dann auch unsere eigene Leistung, die sozusagen auch ein bisschen die Leistung des Gegners bedingt.
Ja, ist ja immer die Frage, warst du zu gut, war der Gegner zu schlecht, ne? Und hast du durch dein eigenes Spiel halt es einfach nur den Gegner nicht ermöglicht, vielleicht besser aufzulaufen. Also das ist ja immer die Frage, ne? Was war zuerst, Henne oder Huhn? Huhn oder Ei? Oder wie
heißt Henne oder Ei.
Genau, das meinte ich. Ja, aber Man muss auch mal zufrieden sein, wenn man mal 1-0 gewinnt. Und an dem Beispiel sieht man denn, dass es halt nicht normal ist, jedes Spiel zu gewinnen. Und das hat jetzt auch City erfahren müssen, sodass der unbeaten Record, wenn die Spurs die nächste Niederlage irgendwann mal kassieren, natürlich dann auch weiter stehen bleibt.
Es dürfte eine Frage der Zeit sein. Gut, mein Bier ist alle, das heißt, wir können auch die Episode
nicht weiterführen.
Können auch die Episode schließen, aber ich glaube, wir haben euch ein bisschen noch auf den Geschmack gebracht für den Dienstagabend. Ich glaube, das ist kein ganz so unwichtiges Spiel, auch um mit einem guten Gefühl vor allen Dingen ins Wochenende zu starten. Deswegen, ja, kein Schlüsselspiel, was den Wettbewerb Champions League betrifft, aber ich glaube schon ein Schlüsselspiel, um so den nächsten Stint bis zur Länderspielpause weiter auf so einer, sag jetzt mal, Erfolgswelle zu bestreiten. Und ja, die ein oder andere Erkenntnis aus dem Bournemouth-Spiel ist sicherlich nicht neu, aber es verfestigen sich mehr und mehr Tendenzen, die wir auch in den ersten Spielen schon, insbesondere was die Auswärtsleistung angeht, gesehen haben. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir Episode 228 und wir hören uns sicherlich dann am Wochenende oder in der nächsten Woche rund um City-Spiel mit einer ausführlichen Vor- oder Rückschau. Und das Gute ist, danach ist schon wieder Länderspielpause.
Das Gute?
Ja. Okay. Hier mühselige Ticker gucken, wo spielt wer. Von daher, by the way übrigens, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass Trossard Einsatzzeit bekommt wieder gegen Lens.
Ja.
Aber ein anderes Thema können wir vielleicht in einer der nächsten Episoden aber nochmal besprechen. Ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche schon mal kurz angerissen haben. Ich glaube, in Ketja und solche Sachen, sollten wir nochmal ein bisschen länger drüber sprechen. Sein Standing und seine Wirkungsweisen. Aus meiner Sicht zunehmend wird er so ein bisschen zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und ich werde nicht so richtig schlau aus ihm. Und meine Tendenz geht zunehmend dahin, dass ich sagen würde, wenn die Möglichkeit besteht, ihn in irgendeiner Form zu verkaufen oder in einen Deal mit einzubinden, würde ich sagen, ja, machen. Aber dann gibt es halt auch wieder so Leistungen wie gegen Bournemouth, die eigentlich ganz gut waren. Andererseits, er macht halt kein Tor. Von daher müssen wir mal gucken.
Jesus hat auch keins gemacht, aber...
aber aus meiner Sicht mit einem anderen Wirkungsgrad und wenn ich will Eddie gar nicht das Commitment absprechen, aber irgendwie mit Jesus mehr Wirkungskraft. Aber das ist ein Thema für eine der nächsten Episoden oder auch vielleicht auch mal ganz in Ruhe für die Länderspielpause. Wir schließen erstmal Episode 228 und machen hier jetzt mal eine Straßensperre, damit es hier ruhig wird. In diesem Sinne wünschen wir euch einen angenehmen Feiertag morgen und wenn ihr wollt, wir lesen uns, also mich wird man sicherlich in der Hangouts-Gruppe finden am Dienstagabend und ein bisschen über Champions League sprechen nebenbei. In audiovisueller Form sicherlich dann alles rund ums City-Spiel dann in der nächsten Episode. In diesem Sinne einen guten Abend aus der Hauptstadt.
Ja, bis dann. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg zurück.
Bis denn.
Ciao, ciao.